Ja, hallo bei Ein Mann, eine Frau, ein Gespräch. Hallo Christian.
Hallo Vanessa.
Und wir haben einen Gast heute. Hallo Thibaut.
Hallo. Hi.
Wer ist denn Thibaut? Thibaut, wer bist du denn?
Ich bin Christians Sohn, 18 Jahre alt und studiere gerade Wirtschaftsinformatik.
Wie kommt's, dass du Thibaut mitbringst?
Ja, weil er gerade da war und wir in unserem sehr kurzen Telefongespräch...
Wir zwei.
Ja, wir beide uns verständigt hatten, dass ich dann gesagt habe, ja, Thibaut kommt dann zumindest mit. Ob er dann mitmacht, weiß ich jetzt noch nicht. Und das habe ich ihn dann auch erst gestern Abend gefragt, als ich ihn aus Dortmund abgeholt habe. Und dann kam aber sehr schnell ein vertikales Kopfnicken.
Das heißt, du hattest Bock.
Ich hatte zumindest mal Interesse, es mir anzugucken.
Okay, und wir haben uns gesagt, wo wir dann schon mal hier sitzen, sprechen wir über das Thema Generationen.
Denn bietet sich an.
Wir haben mal geguckt, wann wir so geboren sind. Du bist geboren?
1963.
Ein alter Mann.
Das sagt er sogar immer von sich selbst, er sei ein alter Mann. Ja, wir haben auch gerade festgestellt, du hast das Wasser noch im Eimer vom Brunnen geholt, ne?
Das waren schwere Zeiten, ja.
Ja, damals nach dem 30-jährigen Krieg. Ja, ich bin Jahrgang 1978 und du?
Ich bin Jahrgang 2001.
Und also es sind einmal 23 Jahre zwischen mir und Thibaut und einmal 15 Jahre zwischen dir und mir, zwischen Christian und mir.
Mhm.
So, und wir haben gedacht, wir sprechen mal über das Thema Generationen, weil das ja auch gerade ein Thema ist vor dem Hintergrund von Fridays for Future Demonstrationen, aber auch vor dem Hintergrund demografischer Wandel und was hier gerade so passiert in der Gesellschaft. Wir haben ein bisschen vorbereitet, gesagt, naja, gesellschaftliche, politische Hintergründe sind anders. Wir haben auch gerade mal andiskutiert zum Thema Technikerfahrung bzw. Shared Experience, hast du gesagt, Thibaut, gemeinsame Erfahrungen und Statussymbole, welche unterschiedlichen Statussymbole die Generationen haben. Lass uns doch damit mal anfangen. Thibaut, was hat deine Generation Statussymbole?
Also definitiv. Ich bin ja jetzt 18, das heißt, in meiner Freundesgruppe oder in meiner Generation sind Leute, die können schon fahren und Leute, die dürfen noch nicht fahren.
Auto.
Auto, ja, Auto fahren. Das heißt, ein Auto, ein teures Auto ist schon langsam ein Statussymbol, aber noch nicht ganz. Ein teures Handy wäre ein Statussymbol.
Man munkelt ja in deiner Generation, wäre Auto gar nicht mehr so ein Statussymbol, sondern die Leute würden gar nicht mehr so viel Führerschein machen. Ist das so?
Also wo ich herkomme, in Anführungsstrichen, in Süddeutschland ist es, glaube ich, alles noch etwas langsamer, etwas konservativer. Da will jeder so früh wie möglich auch Führerschein machen.
Du wohnst in welchem Bundesland?
In Baden-Württemberg.
Und da eher auf dem Land dann?
Ja, ländlich.
Ländlich, okay. Ja, ich komme ja auch so aus der ländlichen Region, aber du auch, Christian, oder?
Das ist, also kann man durchaus vergleichen. Immer dann, wenn es in ländlichere Regionen gibt, ist tatsächlich maßgeblich, dass es keinen sehr gut ausgebauten ÖPNV gibt und die einzige Möglichkeit, in Anführungszeichen mobil zu sein, ist individuell mobil zu sein, ist tatsächlich mit dem Auto.
Ja. Hast du einen Führerschein schon, Thibaut?
Ich habe einen Führerschein, ja.
Ja, und du empfindest das auch als Statussymbol?
Den Führerschein?
Ja.
Nein, weil den kriegt ja eigentlich jeder, der den machen möchte, in dem Alter.
Ich fand das damals echt einen Schritt, ne? So, wenn man den Führerschein hatte, boah, das waren die Leute, die Auto fahren konnten. Zwar noch mit dem Auto der Eltern, aber ja, das war schon eine Nummer. 3 Tage nach dem 18. Geburtstag habe ich den Führerschein dann gemacht, hatte ich Fahrprüfung und es gab Leute, die haben es auf dem Geburtstag gemacht und das waren echt die Helden. Den Führerschein. Okay, Auto. Gibt es noch Statussymbole?
Also natürlich generell teure Klamotten und Handys, aber wenn man jetzt vielleicht generationsspezifischer werden möchte, vermutlich auch Follower oder also in dem Fall ein Instagram-Follower oder Facebook-Freunde.
Ist das so bei euch?
Es kommt sehr auf die Person an. Also manchen ist es wichtig, anderen nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die das für sehr wichtig halten und danach dann auch ihren Wert beurteilen.
Wie ist das bei dir? Du bist auf Instagram, ne?
Ich bin auf Instagram, aber ich mache da nicht so viel. Also ich poste ab und an, aber...
Also ist es dir nicht so wichtig?
Nein, denke ich nicht.
Nee. Und wie gehst du mit den Leuten um oder welche Haltung hast du gegenüber der Menschen, denen das so wichtig ist?
Es ist halt ein bisschen traurig, aber...
Inwiefern?
Weil dann willst du halt Aufmerksamkeit.
Ja.
Dann ist dir halt Aufmerksamkeit wichtig und dann hast du halt irgendwo zu wenig bekommen.
Ja.
Also ja, solche Leute, tendenziell macht man mit denen dann nicht so viel. Aber ich meine, es gibt halt immer so und solche Freundesgruppen und in manchen ist es eben, und ich kann nur aus meinem sehr eingeschränkten Blickwinkel erzählen, und bei anderen Freundesgruppen ist es dann wieder wichtig und die helfen sich gegenseitig, pushen sich gegenseitig, und ja, dann wird zum Beispiel auch das Wiedersehen von zwei Freundinnen, die sich lange nicht gesehen haben, zu einem Riesenevent mit Stories.
Auf Social Media, ja.
Mit Stories und Bildern und was weiß ich.
Ach, das ist ja spannend. Was hatten wir ja nicht, ne?
Nein.
Aber du bist ja Internet-Opa, Christian.
Ja, ich denke schon, dass ich das verhältnismäßig früh, also es geht ja gerade drum, ich kann mich nicht ganz genau dran erinnern, ich muss irgendwas so um die 30 gewesen sein, dass da damals ein 286er PC von Schneider, der damals noch ein Unsummen Geld gekostet hat.
Weiland 1993. Ja, er nickt. Das ist immer ein bisschen schlecht, wenn man nickt im Podcast. Mhm.
Ja, aber das ist so, ich hatte erste Technikerfahrungen in den Redaktionen, in denen ich tätig war. Dann gab es aber eben erste E-Mail-Adresse. Man hat tatsächlich diese Technikgeschichte von Anfang an begleitet.
Wie ist das bei dir mit Followern? Du bist ja auch auf Twitter ja sehr aktiv.
Ja.
Ist das für dich ein Statussymbol, Follower zu haben?
Überhaupt nicht. Das ist, weil ich habe eine überschaubare Followerzahl. Relevanter ist ja für mich den Menschen, die ich folge.
Ja.
Und mir ist tatsächlich komplett unwichtig, wie viele Menschen mir folgen.
Mhm.
Für mich war in der Vergangenheit, ich bin jetzt demnächst 12 Jahre bei Twitter, war es immer wichtiger, dann auch die entsprechenden Menschen kennenzulernen. Das war von Anfang an mein Ziel, eben halt über diese Twitter-Bekanntschaft hinaus, dann Barcamps, andere Veranstaltungen, Konferenzen dafür zu nutzen, sich gegenseitig kennenzulernen.
Seit wann bist du, Thibaut, bei Social Media? Du bist jetzt 18?
Also ich habe den Instagram-Account gemacht, als ich mit Papa in Wien war. Das war vor 2 Jahren.
Ja, mit 16 dann.
Aber dann habe ich ihn nicht benutzt und habe ihn jetzt erst in diesen Ferien nach meinem Abi wieder reaktiviert. Also generell bin ich eigentlich kaum auf Social Media, nur auf Instagram eben noch ein Bilder zu posten.
Ja, aber das ist ja oft ein
das
Thema.
Das ist jetzt erst 3, 4, 5, nee, das ist jetzt maximal 3 Monate her.
Ja, okay. Ja, ist ja oft ein Thema, ne, zwischen Eltern und Kindern, so das Thema Social-Media-Nutzung.
Das hatten wir in der Form, glaube ich, tatsächlich nie. Wenn, dann war es immer so, dass ich glaube, du hast auch einen Twitter- und Facebook-Account, und wenn, dann ist es eher so, manchmal zu gucken, was Papa macht.
Ich habe alles, alles ausprobiert, aber ich fand es nicht interessant.
Genau. Also. Und jetzt hat ein bisschen, das war so, hattest du mir erzählt, warum du Instagram wieder angeschoben hattest, weil du ja auch kameratechnisch gut unterwegs bist.
Genau, der Thibaut macht sehr schöne Fotos.
Ja. Und,
kannst du das nochmal sagen?
Nein. Ich druck's dir aus. Ich schreib's dir gleich nochmal auf und dann kannst du es dir immer durchlesen. Nee, der Thibaut macht sehr schöne Fotos. Ich kann dir das auch gleich rausschneiden.
No.
Ich habe für euch so Fragen vorbereitet, auf die ihr doch mal eine kurze Antwort gebt.
Ja.
Auto oder Bahn?
Auto und Bahn.
Wenn ich die Wahl habe, Auto.
Fahrrad oder zu Fuß?
Fahrrad und zu Fuß.
Fahrrad.
Fridays for Future ist?
Wichtig.
Anstrengend.
Inwiefern anstrengend?
Ich lese immer wieder, ich gucke immer durch verschiedene Zeitungen durch, morgens in meiner Frühstückspause, und ich finde, irgendwann ermüden diese Artikel zu Klima und Klimaprotesten nur noch, weil es immer das Gleiche ist. Und ich weiß, das ist eine unglaublich arrogante Sichtweise oder auch eine unglaublich selbstsüchtige vielleicht Sichtweise ist, aber ich weiß nicht, ich kann ja nur das tun, was ich so, ich weiß nicht, das irgendwann ist es ein Thema, das einfach nur noch ermüdet, finde ich.
Findest du das Thema wichtig?
Natürlich, extrem wichtig. Aber gerade ich war ja auf einer Schule, die, also jetzt rein zufällig, das war ja nicht absichtlich, aber wo viele Lehrer so sehr links und sehr grün sind.
Ja.
Und dann kriegt man das Thema wieder und wieder und wieder gepredigt und irgendwann, so leid es mir tut und so wichtig das Thema auch ist, es ist frustrierend.
Ist das Klimathema euer zweiter Weltkriegsthema? Also ich fällt mir gerade so ein, wir haben das Thema Zweiter Weltkrieg immer und immer wieder gepredigt bekommen in der Schule und ich konnte es nicht mehr hören. Vom Französischunterricht, Geschichtsunterricht, Deutschunterricht, Englischunterricht, Geografieunterricht, Religionsunterricht, immer wieder Zweiter Weltkrieg. War das bei euch auch so?
Ja, also ich habe es zumindest in die Richtung empfunden, aber es lag natürlich auch an den Lehrern. Also auch das ist keine verallgemeinerbare Erfahrung, das war halt bei mir dann einfach so. Also wenn dann zum Beispiel die Englischlehrerin ihre Texte aussucht, Texte, die man dann liest oder die man bearbeitet, dann rutscht da halt öfters mal was zu so einem Thema rein. Oder wenn der Deutschlehrer aussucht, was das Material für den Essay ist, dann rutscht da halt häufiger wieder sowas rein. Und dann wird man halt wieder und wieder und wieder und wieder mit diesem Thema konfrontiert, kann man es ja nicht mehr nennen, aber bearbeitet.
Seid ihr demonstrieren gegangen schon?
Ja.
Also jüngst jetzt?
Ja.
Fridays for Future? Ja? Warst du da?
Ja, ich war in Dortmund.
Okay, du?
Ich habe, bei uns wurde an der Schule, gab es Leute, die zu Fridays for Future gegangen sind. Und ich bin dann persönlich nicht hingegangen, weil ich diese Leute absolut nicht ausstehen konnte, weil die mit, also vielleicht war auch das wieder, dass ich mich vor das allgemeine Wohl gestellt habe, aber ich fand diese Leute so unerträglich, die sind da hingegangen, sind zurückgekommen, haben sich aufgeführt, als hätten sie die Welt gerettet.
Ja.
Obwohl das eine Mädchen von denen jeden Morgen ihre 20 Minuten, die sie mit dem Fahrrad fahren könnte, mit Mamas geleasten Golf zur Schule fährt.
Ja, das ist ja auch Kritik, ne? Die man öfter liest, dass sie sagen, okay, da gehen sie demonstrieren und dann gehen sie zu McDonald's und schmeißen den ganzen Müll weg oder fahren mit dem geleasten Golf zur Schule.
Also ich meine, unser Schulleiter hatte da einen sehr schönen Ansatz. Also nein, generell, okay, man muss es anders sagen. Vielleicht ist Fridays for Future notwendig, weil anders nicht zugehört wird. Ich fand aber den Ansatz unseres Schulleiters dann sehr okay, der gesagt hat, okay, wir haben vom Regierungspräsidium die Anweisung, wir dürfen euch gar nicht rauslassen, weil ihr dann, also so dumm es klingt, aus versicherungstechnischen Gründen, sobald ihr die Schule während der Schulzeit verlasst, seid ihr nicht mehr versichert.
Ja.
Und wir sind so lange für euch zuständig, wir sind OPUZ beauftragt. Und der hat dann aufgehängt, ihr dürft leider nicht gehen. Aber wenn ihr irgendwelche Projekte habt, die dem Klima beitragen könnten, kommt zu mir, kommt direkt zum Schulleiter, wir besprechen das und ich gucke, wie ich euch unterstützen kann.
Ja.
Also hat dann einen anderen Ansatz gewählt, den ich auch sehr richtig fand.
Das fandest du dann
gut? Das fand ich toll, das fand ich eine gute Idee.
Und wie gehst du mit dem Widerspruch um, der Leute, wo du es gerade ansprachst, ne, wo du das eine Mädchen nanntest, das protestieren geht und dann die 20 Minuten nicht mit dem Fahrrad fährst, kommt ihr da ins Gespräch? Löst ihr das auf, diese Widersprüche?
Also ich bin dann dadurch umgegangen, dass ich nicht hingegangen bin zu den Protesten.
Ja.
Aber mit ihr darüber gesprochen habe ich nie, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber das hat sich auch nicht ergeben. Also ich meine, hätten wir irgendwann mal zufällig irgendwo zusammengesessen und man wäre aufs Thema gekommen, klar, hätte ich es angesprochen, aber hat sich nicht ergeben.
Sprecht ihr darüber, Christian?
Bisher haben wir verhältnismäßig wenig darüber gesprochen, was das angeht. Wobei ich dazu sagen muss, dass für mich jetzt gerade so ein Prozess stattfindet, wo ich sage, wo ich wieder angefangen habe, mich politisch zu betätigen. Ich gucke selber gerade so ein bisschen forste bei mir durch, was ich alles ändern kann und will. Für mich ist das ein Thema. Dadurch, dass wir uns nicht ganz so häufig sehen, das ist nicht immer unser Gesprächsthema.
Wir fahren mal fort. Wir waren bei den Fragen. Das war erst die dritte Frage. So, Greta Thunberg sollte
genauso weitermachen.
Sehe ich genauso.
Jetzt eine persönliche Frage. Lieber mehr Geld oder mehr Lernen?
Geld.
Lernen.
Ich kann mir dann mit dem Geld aussuchen, wie ich lerne.
Auswandern? Fragezeichen?
Kann nochmal ein Thema werden.
Ja, kann nochmal ein Thema werden.
Habt ihr was Bestimmtes ins Auge oder im Auge oder würdet ihr etwas Bestimmtes auch komplett ausschließen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Hängt von, ich sag mal, vielen Faktoren zusammen. Ich würde wahrscheinlich gerne so im Alter, im Ruhestand dann auswandern wollen. Aber es gibt keine super Prämisse.
Da trifft man ja im Alter, im Ruhestand auch gerne mal Leute so auf den Kanarischen Inseln, die da den November bis März verbringen, wenn die Gicht auch so sehr drückt. Ne?
Ja, also das muss ich dann noch überlegen, wenn die Gicht mich so drückt. Aber ich könnte tatsächlich, also sowohl diese Inseln, die Kanarischen Inseln, und es wird wahrscheinlich auch nicht Mallorca werden.
Nicht Mallorca?
Nein.
Obwohl, da kommt man dann auf Vox, kommt man dann, ne? Wenn man nach Mallorca auswandert.
Was ist das?
Ja, diese Deutschland. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt.
Aber du sitzt keinen Fernseher.
Achso. Okay, auswandern. Du hast auch gesagt, ja, willst du es nicht ausschließen, Tibo?
Also ich möchte auf jeden Fall nochmal längere Zeit im Ausland verbringen.
Mhm.
Und ich habe mich jetzt, wir waren zuletzt auf einer Reise ins Baltikum und ich würde gerne mal nach Estland, also längere Zeit in Estland verbringen, wenn es geht. Also wenn auswandern dann nach Europa und da ich nur Englisch kann, schränkt das so ein bisschen die Länderwahl ein auf Großbritannien, Estland und Skandinavien.
Mhm. USA ging er nach Indien.
Nee. USA ist nicht Europa.
Ja, nee, das ist
USA ist auch nicht so meins, nee, glaube ich.
Wäre nicht mal
so. Ja, ihr wart zusammen im Baltikum unterwegs.
Ja.
Wie war's?
Ich fand es super spannend, super interessant. Man muss dazu sagen, wir hatten als Hauptziel Estland und Litauen. Das waren aber nur die beiden Hauptstädte. Und haben uns tatsächlich einen einzigen Tag mit einer wunderbaren Empfehlung von meinem langjährigen Twitter-Kollegen Tapio noch einen Tag nach Helsinki als Abstecher.
Mhm.
Ich fand so die Erfahrung wunderschön, auch das, was dort geht. Ich würde gerne nochmal hin, da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, weil wir nicht so viel vom Land gesehen haben.
Wir zwei hatten da mal drüber gesprochen.
Ja, genau. Und da muss ich nochmal gucken. Aber ich denke, wir schauen jetzt mal, wie sich das die nächsten Jahre so entwickelt. Aber wir machen gerne Städtetouren zusammen.
Hm.
Und du könntest vorstellen, Tibo, da längere Zeit auch nochmal zu verbringen?
Ja, also ich denke, ich würde da arbeiten. Also,
was hat dir gefallen?
Ich fand auf jeden Fall die Leute unglaublich, also gerade in Estland fand ich die Leute unglaublich nett und sehr jovial. Also wir hatten Airbnb gebucht und der Vermieter hat uns abgeholt und erzählt, ja, ihr könnt dahin, wenn ihr wollt. Das alles total angenehm und ich fand auch die Stadt Tallinn an sich einfach schön und, glaube ich, sehr lebenswert, weil sie halt, also weil sie halt großes Angebot hat als an kulturellem und gerade auch Essen, aber trotzdem nicht überlaufend touristisch und nicht so Frankfurt-mäßig so hochgewachsen großstädtisch ist. Mhm. Also es ist trotzdem noch eine sehr, sehr entspannte Stadt, finde ich. Und Estland, jetzt zum Beispiel über Ländern wie Litauen, weil die Leute so gut Englisch sprechen. Also wenn ich mich da mit Leuten verständigen möchte, dann müsste es irgendwo sein, wo sie Englisch sprechen. Und das tun sie eben in Estland. Sehr gut.
Ja, das tun sie da und in den skandinavischen Ländern ja auch. Ne? Das ist alles nochmal ein bisschen anders als bei uns, obwohl es hier, habe ich das Gefühl, auch schon besser geworden ist. Also ich finde, es sprechen mehr Leute Englisch mittlerweile, wenn man mal am Bahnhof ist und irgendwie jemand fragt, der nur Englisch
spricht. Man findet schneller jemanden
mittlerweile.
Ja.
Ich war ja auch im Baltikum mal unterwegs und ich fand erstaunlich den großen Unterschied zwischen Tallinn und Riga.
Ja.
Dass Riga ja noch relativ russisch geprägt war und Tallinn sehr skandinavisch geprägt war. Das hat mich ja doch gewundert, weil das ja wirklich sehr nah beieinander ist. Und möchte aber auch ergänzen, auch super nette Leute, alles relativ klein, aber trotzdem sehr modern, sehr freundlich, sehr nach vorne gewandt, also sehr europäisch, also fand ich auch wirklich großartig.
Ja.
Wir fahren mal fort. Hoodie oder Krawatte?
Was war das Erste?
Hoodie.
Hoodie. Ja, Krawatte.
Krawatte? Aber du sitzt hier im Hoodie.
Ja, gut, aber ich habe ja jetzt auch Freizeit. Und generell öfters denke ich Krawatte. Weil, ja, weil es passt, wenn man arbeitet.
Mhm. Ich bin Hoodie, eindeutig.
Auch auf der Arbeit?
Soweit das machbar ist, ja.
Ja.
Da gibt es natürlich einen Unterschied, weil du hast Jahre an Erfahrung hinter dir. Ich bin jung und wie man sich kleidet, macht, glaube ich, einen sehr großen Unterschied für, wie Leute dich wahrnehmen. Und wenn ich möchte, dass ich sozusagen als, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich möchte, dass man mich auch als kompetent sozusagen wahrnimmt, dann muss man sich, glaube ich, auch, leider auch so anziehen, falls das nicht der Fall wäre, jeden Tag Hoodie. Mhm. Also ich denke, das ist eher so eine Sache, es hilft doch um einiges, richtig gekleidet zu sein dann.
Es gibt einen Spruch, der besagt, zieh dich so an wie den Job, den du haben willst.
Mhm. Ja.
Du nix auch, Christian?
Ne, würde ich nicht ganz so zustimmen. Mhm. Tibor hat es gerade schon mal gesagt, ich finde es leider auch ein bisschen traurig. Das ist etwas, was wir in vielen deutschen Firmenkulturen bis heute noch nicht wirklich erreicht haben. Also
von der Oberflächlichkeit wegzukommen?
Ja, genau. Also da würde ich mir mehr Unverkrampftheit, mehr Lockerheit wünschen, weil ich gleichzeitig glaube, dass es auch den Firmenkulturen sehr gut tun würde.
Aber die Firmenkultur trägt jetzt Sneakers zum Anzug.
Ja, aber das ist auch
nicht so in Schrauben.
Das ist etwas, ja, kann man machen, muss man aber nicht.
Ich finde es übrigens trotzdem gut, Sneakers zum Anzug zu tragen.
Mhm. Viel Spaß dabei.
Ich habe keine Ahnung. So, weiter im Text. Meine Generation ist
vielfältig.
Du sagst, Christian?
Oh, da fallen mir jetzt 12 Millionen Dinge dazu ein. Das Rad hat ganz mächtig, weil ich gerade versuche, 56 Jahre zusammenzufassen.
Dann denk mal nach, dann spreche ich noch eben mit Thibo. Alter, vielfältig. Inwiefern?
Mein wunderbarer, ich habe Abi gemacht und wir hatten die Abi-Zeitung und da hatten wir eine Seite von unserem Oberstufenberater und eine Frage, die an ihn gestellt wurde, war, was war das Besondere an diesem Jahrgang? Er meinte, man kann doch nicht das Besondere sagen bei so vielen verschiedenen Leuten.
Wie viele Leute wart ihr im Jahrgang?
Wir waren nur 70. Und das fand ich eben so, ja, so bezeichnend. Das ist einfach, du hast, dadurch, dass das Internet mittlerweile so groß ist, hast du die Wahl, eigentlich jede erdenkliche Fähigkeit zu lernen.
Ja.
Und jede, auch absolut abstruse Dinge zu kaufen, also zum Beispiel zu kaufen, falls sich jetzt irgendwie sehr spezifische, zum Beispiel Maltechniken oder sowas interessieren. Das heißt, du hast ein unendliches Potenzial, individuell genau exakt das zu machen, worauf du Bock hast. Und daher denke ich, und meine Generation ist ja so ein bisschen die erste, die damit auch aufgewachsen ist. Das heißt, für uns ist das ganz natürlich. Und daher können Leute sich halt extrem vervielfältigen. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich habe Bock, mongolisches Drachensingen zu üben, also das hat jetzt keine
Wertung.
Nein, keine Wertung und ich habe da kein konkretes Beispiel für, aber würde jemand das machen wollen, dann könnte er das.
Bringst du dir viel bei mit dem Internet?
Ja.
Was zum Beispiel?
Ich habe viel Programmieren übers Internet gelernt.
Ja.
Ich habe viel über Philosophie und Ethik parallel noch zur Schule über das Internet gelernt.
Gelesen? Oder
ja, gelesen. Gelesen und Videos. Also, alles Mögliche. Ich hab zum Beispiel auch gelernt, wie ich eine Krawatte binde im Internet. Weil ich es einfach mal brauchte.
Mhm.
Und dann, bevor ich dann erst schreie, hey, kann mir mal jemand helfen ins Haus, kann ich ja auch eben an mein Handy gehen und googeln, how to tie a tie. Und ich habe direkt eine, also ja, total vieles Verschiedene, also sehr viel Verschiedenes.
Wer hat dir gezeigt, wie man eine Krawatte bindet, Christian?
Mein Vater.
Er hat es mir auch mal gezeigt, aber
Dafür sehen wir uns nicht.
Dafür sehen wir uns nicht oft genug. Also die Zeit zwischen den Krawattenbinden ist zu häufig. Also ich glaube, ich muss auch vor jedem Ball, zu dem ich gehe, muss ich auch immer jedes Mal nochmal ein neues Video angucken, wie es jetzt richtig geht.
Aber immerhin bindest du die neu und hängst die nicht gebunden in den Schrank.
Und das wäre aber auch mal eine Strategie. Ja, so weit denke ich nicht. Wenn ich da abziehe, ist einfach nur so weg damit. Weg.
So, deine Generation, Christian?
Ja, meine Generation, um das kurz zusammenzufassen, ist tatsächlich, ich habe es zumindest so empfunden, war anfangs sehr politisch. Das hatte damals was mit der Stationierung der NATO-Doppelstreckenraketen zu
70er,
tun.
70er, Anfang 80er.
Ja, ja. Richtig. Ist aber tatsächlich dann auch, hat sich unfassbar differenziert, weil auch die Möglichkeiten dann entsprechend da waren. Und gleichzeitig erlebe ich meine Generation heute auch als sehr zaudernd, teilweise auch ja noch technikrestriktiv. In Entscheiderpositionen leider sehr häufig.
Das heißt, sie lehnen Technik ab, ja. Das ist dann an.
Ja. Ja, also bis hin zu durchaus Kollegen, die, wie gesagt, in meiner Generation sagen, das sieht sich jetzt aus, bis zur Rente. Und dann, weiß ich nicht, finde ich es ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite erlebe ich meine Generation auch tatsächlich sehr häufig wieder so, auf einer neuen Sinnsuche.
Weil ja, alles durch Midlife Crisis ist. Jetzt?
Ja, ich denke, das wird schon mindestens die zweite dann sein. Es gibt ja so diese typischen Phasen, wenn dann tatsächlich irgendwann die Kinder aus dem Haus sind, zeigt sich sehr häufig, bleibt die Ehe oder die Partnerschaft bestehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, gibt es tatsächlich Leute, die sich, ich sag mal, mit über 50 dann nochmal auf den Weg machen.
Aber es ist ja auch insofern eigentlich die erste Generation, die herkömmliche Rollenmodelle und Rollenbilder abgelehnt hat.
Das ist tatsächlich richtig. Also ich glaube, dass insbesondere was, auch wenn das noch immer nicht weit genug ist, aber dass gerade in meiner Generation ganz, ganz viel für die Gleichberechtigung auch schon getan wurde.
Mehr als in meiner Generation, habe ich das Gefühl.
Ja, habe ich auch manchmal den Eindruck.
Das finde ich da manchmal doch etwas traurig.
Wäre ohnehin jetzt mal so ein Stichwort, wie du deine Generation gerade so empfindest.
Ich habe auch überlegt, ich hätte jetzt gesagt europäisch, weil meine Generation, das ist die Generation, die als erste den Mauerfall so mitgekriegt hat. Da war ich eins im Sinn, ja so 12, 13, also da war ich in einem Alter, wo man das halt auch wirklich wahrnimmt und einordnet. Und danach kam ja ganz viel Europa. Und das war das ist auch die Generation Interrail, also da in den 90ern Interrail gemacht, Jugendfreizeiten quer durch Europa gemacht, auch in den 90ern. Und ich würde sagen, das ist so die Generation Europa, mit der so die Grenzen gefallen sind. Und das merkt man, glaube ich, sehr stark überall durch, ja. Also ich kann jetzt nur für Westdeutschland sprechen, Ostdeutschland weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwie ein anderes Empfinden ist, aber das wäre es. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass meine Generation immer schon recht konservativ war. Also wir haben jetzt nicht wirklich aufbegehrt, muss ich sagen. Also wenn wir es mal ganz wild getrieben haben, sind wir in die Heide unter den Baum gefahren und haben gekifft. Aber das war jetzt auch wirklich so das Maximum des Aufbegehrens, habe ich das Gefühl. Also wir waren schon sehr konform. Wie ist das bei euch, Timo?
Also ich glaube, dass wir, meine Generation, auch sehr konform sind. Zumindest nehme ich das in meinem Umfeld so wahr. Und da gibt es dann teilweise extrem krasse Ausreißer. Aber das sind dann nur Einzelfälle. Also es gibt nicht, dass jetzt viele Leute sich irgendwie aufbegehren. Das ist immer sehr konform und sehr auch, ich denke teilweise auch übervorsichtig. Aber also nicht oder nein, vielleicht, also mal, wenn man es nicht wertend sagen möchte, einfach sehr vorsichtig und nicht risikobereit.
Was sagst du dazu, Christian?
Ja, ich empfinde tatsächlich auch diese junge Generation in vielen Fällen ist unfassbar konform, deswegen freue ich mich so über Fridays for Future. Aber ich erinnere auch in meiner Schulzeit, dass wir durchaus viele Dinge in der Schule in unseren Unterrichtsstunden mit unseren Lehrern ausdiskutiert haben, gegen ihren Willen.
Gegen den Willen der Lehrer?
Ja.
Bei uns würden die Lehrer sehr gerne mit uns diskutieren,
aber ihr wollt
kommt,
nicht.
Nein, da kommt meistens extrem wenig zurück.
Also wir waren damals sehr politisch.
Und wir sind im Gegensatz dazu eigentlich überhaupt nicht offen politisch, also man diskutiert kaum drüber.
Woran glaubst du, liegt das?
Es ist Konfliktpotenzial. Also es ist immer, es ist, wenn man über Politik reden möchte, dann muss man mit Konflikt leben. Dann muss man also auch Konflikte verbal austragen. Und ja, auch das würde wieder Risiko erfordern, weil das heißt Risiko, dass mich danach vielleicht manche Menschen nicht mehr so gern haben wie davor.
Und das wäre schwierig?
Es wäre unangenehm. Also, ja doch, es wäre unangenehm.
Ich habe letztens ein Interview mit dem Soziologen Nasehi gehört und der sagte, es gibt, also das politische Problem ist, dass es keine großen Konflikte mehr gibt. Es gibt viele kleine Konflikte, aber das ist eher so Detailarbeit und es gibt keine großen Konflikte mehr, wie damals, als Joschka Fischer in Turnschuhen da in den Bundestag gelaufen ist. Ja, also die großen Konfliktlinien sind nicht da. Und das sei auch ein Problem, weshalb Menschen so wenig politisch wären. Und da dem konnte ich mich anschließen.
Also,
ob man jetzt irgendwie über 3 oder 5 Rentenpunkte diskutiert oder 1 Prozentpunkt mehr Mehrwertsteuer oder 2, da denke ich auch, ja, gut, ne, da hat man jetzt auch nicht wirklich eine Meinung zu.
Also ich glaube, da haben tatsächlich aber auch die Parteien in den letzten Jahren leider dazu beigetragen. Und es gibt auch insgesamt, leider haben auch die Medien dazu beigetragen, muss man auch dazu sagen. Und das ist leider, da hat leider dazu geführt, dass wir tatsächlich zu wenig Streit- und Auseinandersetzungskultur haben. Und ich finde, Timo hat das gerade sehr gut beschrieben. Das ist aber etwas, was uns gerade nicht weiter nach vorne bringt.
Es gibt auch noch einen anderen Faktor, den man vielleicht erwähnen sollte, und zwar, also wenn man jetzt schon mal die Mühe aufbringt und internationale Nachrichten liest, dann gibt es dadurch, dass wir auch wieder durch das böse Internet können wir sämtliche Konflikte mitkriegen, die gerade auf der, und es sind so viele verschiedene. Irgendwann es klingt unangenehm, aber es stumpft ab.
Also, du bist übersättigt.
Was ist eine Flüchtlingskrise? Wenn es
gibt keine.
Ja, gut. Aber was ist eine, also wenn man jetzt parallel sieht, es gibt gerade Proteste in Hongkong und im Irak. Es gibt diese Rohingya-Flüchtlinge in China und in Bangladesch. Generell die ganze Situation in China, die Situation in Amerika, also man kann irgendwie keine 2 Tage gehen, ohne wieder nicht irgendwas aus Amerika zu hören, und dann stumpft irgendwann ab. Es ist so, wenn man jetzt, für Aktionen muss es ja eine gewisse Menge an Wut, also es muss ja Wut aufgebracht werden, damit dann auch eine Aktion erfolgt. Irgendwas muss wütend machen, aber wenn man so bombardiert wird mit den Nachrichten und man hat ja eigentlich gar keine Wahl, als so damit zu bombardiert zu werden, dann bringt man gar nicht mehr die Wut für ein spezielles Thema auf, um da zu handeln oder um sich zu engagieren zum Beispiel. Also nicht generell sich zu engagieren, sondern einfach, um sich für dieses spezielle Thema vor anderen zu engagieren.
Ich habe auch das Gefühl, also seitdem ich nicht mehr so im Nachrichtenbusiness tätig bin, sondern etwas ganz anderes mache, höre ich viel weniger Nachrichten oder lese ich auch viel weniger Nachrichten. Und dann kommt es mir genauso vor wie dir, Timo, dass es halt super viel ist und ich dann auch den Überblick verliere. Also frag mich, wo das Thema Brexit steht. Ich kann nicht beantworten. Irgendwas mit Ende Oktober, weiß ich. Und Boris Johnson. So. Und,
gut, ich meine, das ist tatsächlich ja etwas durch diese Medienüberflutung, die das Internet zwangsläufig mit sich gebracht hat, gibt es ja eine neue Kulturtechnik, die wir lernen müssen, nämlich die des Filterns. Und es gibt ein anderes Rezeptionsverfahren mittlerweile. Das heißt, ich, der früher Tageszeitung produziert hat, habe jetzt seit über 20 Jahren keine mehr in der Hand gehabt. Gleichzeitig müssen wir aber, ich sag mal, lernen, stehen uns die Nachrichten dann zur Verfügung, wenn wir sie rezipieren wollen. Hm. Ja, und auf der anderen Seite müssen wir lernen, nach welchen Kriterien wir sie rezipieren wollen. Und dann können wir immer noch entscheiden, in welcher Form wir sie rezipieren wollen. Also das ist natürlich etwas, das sich ja komplett unterscheidet zu den letzten 20, 30 Jahren.
Das, ja, das stimmt. Ne? Früher machte man um 20 Uhr die Tagesschau an und um 19 Uhr die Heute-Sendung. Genau. Und das war aber auch wirklich gesetzt. Also bei mir in der Familie war das gesetzt.
Ja, das war bei uns genauso. Aber Timo hat es vorhin auch schon mal beschrieben. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich für etwas interessiere oder wo ich etwas lernen will, stehen uns heute alle Möglichkeiten offen. Mhm. Wir müssen nur noch lernen, damit umzugehen. Das macht diese Generation schon wesentlich besser als wir. Ja, das heißt, ich muss auch nicht das quasi auf Vorrat lernen. Ich hätte ihm das mit dem Krawattebinden ja auch schon mit 10 beibringen können, sondern er hat es dann gemacht, als er es brauchte.
Und da brauchte er dich dann nicht mehr zu?
Nee, braucht er nicht. Also für bestimmte Sachen, und das mehr, hier bei uns dreht sich das ja sowieso langsam um, also ich fange ja eher
an. Willst du sagen, du wärst ein Pflegefall?
Noch nicht ganz, aber ich fange ja mittlerweile an, von ihm zu lernen.
Was lernst du von ihm?
Wir haben heute ein sehr interessantes Gespräch über Lerntechniken geführt, ja, wo er mir einfach einen guten Tipp gegeben hat, einen sehr praktischen Tipp, wo ich tatsächlich glaube, dass ich, weil ich jetzt über vielleicht 20, 30 Jahre anders gelernt habe, mich jetzt also durchaus mal damit wieder beschäftigen muss.
Was ist der Tipp, Timo?
Das war jetzt sehr spezifisch, aber...
Also es ging darum, in einem bestimmten Auswahlverfahren die Sachen, die man nicht sofort beantworten kann, sich konkret rauszuschreiben und sich nur noch mit denen zu beschäftigen.
Ah, okay.
Also nicht mehr, sag mal, stumpf jetzt alles wieder, immer wieder zu holen, sondern sich tatsächlich auf das zu konzentrieren, was ich vielleicht im ersten Moment nicht beantworten konnte.
Okay, ja, ich kenne das von den Lernkärtchen, dass ich mir damals an der Uni Lernkärtchen geschrieben habe. Und die, die ich beantworten konnte, die habe ich dann weggelegt und die anderen kamen zurück in den Stapel. Ja. Und irgendwann habe ich dann aber auch, habe ich dann nochmal alle beieinander genommen, also vor der Prüfung, nicht, dass ich dann, nicht, dass die, die ich schon konnte, dann überschrieben wurde von dem, was ich neu gelernt habe. Meine Festplatte ist ja auch begrenzt, ne?
Ja, genau. Aber insofern finde ich das nicht falsch, weil wir natürlich einen anderen Umgang damit auch mit diesem Wissen mittlerweile, wir haben 12 Millionen mehr Wissen heute zur Verfügung, als wir es vor 30 Jahren hatten, oder vor 35 Jahren.
Timo, findest du es wichtiger zu wissen, wie man sich Wissen erschließt, als dieses Wissen zu haben?
Naja, also das Zweite ist ja nicht möglich ohne das Erste. Also ja, also wenn du eine klare Antwort auf die Frage willst, ja, es ist wichtiger zu wissen, wie man sich Wissen erschließt, weil das ja zwangsläufig dazu führt, viel Wissen zu haben. Also ich denke, wenn wir einfach, wir sind ja neugierig und dann muss man halt die Neugierde nur in die richtigen Bahnen lenken.
Das Gefühl habe ich übrigens auch, ne, dass jeder, also dass jeder Mensch eigentlich viel wissen will und den Dingen nachspürt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es wichtiger wird zu wissen, wie man sich die Dinge erschließt. Also früher, ich weiß noch, ich bin zu Schulzeiten in die Stadtbücherei gegangen und habe mir da irgendwie die Sekundärliteratur ausgeliehen. Und wenn man die erste war, hatte man Glück, weil es gab nur 2 Exemplare und ansonsten hatte man Pech gehabt. Und wenn ich mir überlege, das ist jetzt alles im Internet zur Verfügung, geil, ey, was wäre passiert damals in der Schule, ne? Wäre alles noch viel besser gewesen. Hätte ich gar keine Primärlektüre mehr lesen müssen.
Gut, wobei ich grundsätzlich aber auch sagen kann, und das vielleicht kann Theo das auch noch sagen, Theo hat sehr früh sehr viel Bücher gelesen. Ja, also das hat in der Grundschulzeit angefangen, ist dann, weiß ich nicht, bis weit in die Pubertät, wo er unfassbare Mengen von Büchern gelesen hat. Mhm. Und das als Kulturtechnik würde ich heute noch sehr unterstützen.
An der Stelle vielleicht auch eine Buchempfehlung. How to Read a Book von,
stimmt,
ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt.
Verlinkt mir in den Shownotes.
Ja, genau. How to Read a Book ist ein Buch von 1980, was ich durch Zufall entdeckt habe und was ich unglaublich spannend fand, weil es sehr genau behandelt. Also man wird in diesem Buch wenig Neues finden, aber man, also aber einfach mal eine Struktur, wie gehe ich ein Buch an, wie behandle ich es, also der Autor sagt, how to make a book your own. Und das sind zum Beispiel so Fähigkeiten, die habe ich nicht in der Schule gelernt, aber seit ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gewünscht, ich hätte sie gelernt.
Hättest du gerne mehr oder andere Sachen in der Schule gelernt, als du gelernt hast?
Ja. Mich haben jetzt gerade in den letzten 2 Jahren unglaublich viele Fächer gelangweilt, aber das ist ja was sehr Persönliches. Da kann ich ja nicht für andere sprechen.
Was hat dich gelangweilt?
Also Gemeinschaftskunde, Geografie, Englisch. Allein diese 3 Fächer waren jeweils immer wieder, also war der gleiche Inhalt, in Englisch auf einer anderen Sprache und in Gemeinschaftskunde und Geografie immer ein bisschen abwechselnd. Mhm. Weil im Endeffekt war, und zum Teil auch Geschichte, es war immer wieder das Gleiche und wieder das Gleiche und wieder das Gleiche.
Also wie als ich eben sagte, im übertragenen Sinne mein zweites Weltkriegsthema, was immer in anderen Kontexten dann durchgekommen wird.
Und dann sind, also das Wort, das Hasswort, mein absolutes Hasswort aus dieser Schulzeit ist Globalisierung. Mhm. Weil ich, das haben wir sogar in Deutsch behandelt, es war einfach in jedem Fach kam Globalisierung dran, weil irgendjemand sich dachte, wir müssen unseren Kindern etwas über Globalisierung beibringen. Es wurde aber nicht verstanden und dann kamen so abstruse Dinge raus, also wo man sich am Ende gefragt hat, was macht die Globalisierung eigentlich nicht? Also was liegt nicht an der Globalisierung? Mhm. Liegt technischer Fortschritt vielleicht auch an der Globalisierung? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr sagen. Aber ja, ist jetzt eine einzigartige Erfahrung, die ich halt so hatte. Und ich habe ehrlich gesagt nicht drüber gesprochen, wie das bei anderen läuft. Also ich könnte jetzt sagen, dass meine Freunde das so geteilt haben, aber ich habe jetzt nicht mit vielen Leuten in der Jahrgangsstufe darüber gesprochen.
Hat dir was gefehlt in der Schule?
Also ja, also diesem, wie gerade eben angesprochen, ich würde das vielleicht so zusammenfassen unter Metafähigkeiten, also ich weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist, aber sowas wie lese ich ein Buch richtig und gründlich oder wie recherchiere, also ja gut, Recherche wurde tatsächlich angesprochen, aber auch Präsentationstechniken wurden bei uns auch angesprochen, aber das fand ich inhaltlich meistens zu flach. Also ich hab gemerkt, also da wurden wir Schüler wurden da nicht gefordert.
Ja.
Da wurde uns Stoff vermittelt, der für uns selbstverständlich war.
Da wart ihr schon weiter als der Stoff, der da vermittelt zu werden
sollte. Ja, also das soll jetzt nicht irgendwie arrogant so wir sind so toll klingen, sondern das war einfach, wir hatten, die meisten wussten, also wir wussten zum Beispiel, also technisch wussten wir, mit PowerPoint umzugehen.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
Inhaltlich war es eher schwierig. Ja. Und dann war aber die Themen waren dann sehr, sehr, sehr technisch. Also wie gehe ich mit PowerPoint um und nicht, wie gehe ich mit dem Inhalt um, wie fokussiere ich den Inhalt? Das war dann eher die Randnotiz.
Das ist ohnehin mein Eindruck, dass diese ganzen Digitalisierungsthemen, ich nenne es jetzt mal Digitalisierung mit PowerPoint umgehen und so, dass das sehr technikfokussiert ist, auch in der Vermittlung, und das aber eigentlich nicht so das Thema ist, weil mit der Technik umzugehen, entweder kann man es schon oder man guckt sich ein How-To-Video an und dann kann man es, sondern eher diese Metaebene, die du auch ansprichst, dass das fehlt, dass das in der Schule fehlt, aber dass das auch im Alltag fehlt vielen Menschen.
Also vielleicht, wenn ich zusammenfassen wollen würde, was mir am meisten fehlt, vielleicht einfach Informationen zu strukturieren. Also doch, das.
Ja, jetzt sind wir bei 45 Minuten und ich würde mal einen Cut machen jetzt hier. Wollt ihr noch was sagen? Ein Abschlusswort?
Vielleicht nochmal einfach, du bist ein bisschen zu kurz gekommen.
Nein, ich habe Fragen gestellt.
Ja, aber du musst ja auch.
Es ist so ein bisschen wie der Fotograf, der sich hinter der Kamera versteckt.
Ja,
ja, frag mich was.
Ja, genau.
Aber geh doch mal die Fragen durch.
Okay.
Soll ich?
Ja, frag.
Auto oder Bahn?
Kommt drauf an. Auto ist flexibler, also Bahn ist entspannter, aber Auto ist flexibler.
Hm. Fahrrad oder zu Fuß?
Kommt drauf an. Ich wandere gerne, aber Fahrrad geht dann oft schneller im Alltag.
Fridays for Future ist?
Wichtig und gut, dass es das gibt, weil es das Thema in den Fokus rückt.
Greta Thunberg sollte?
Sollte nicht so hart angegangen werden und einfach mal gehört werden, es sollte zugehört werden und es sollte nicht von ihr verlangt werden, die Probleme zu lösen, die sie anspricht, denn das ist nicht ihr Job.
Lieber mehr Geld oder mehr Lernen?
Lernen.
Ich kann das nicht lesen, ehrlich gesagt.
Auswandern.
Ach stimmt, Auswandern.
Auswandern will ich nicht ausschließen. Also, habe ich jetzt nicht so im Fokus meines Lebens auszuwandern, aber man weiß ja nie, was kommt. Also ich würde es jetzt nicht, per se sagen, auf keinen Fall, sondern naja gut, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, man sein, sein soziales Leben irgendwie mitnehmen kann oder dahin verlagern kann und auch irgendwie sich einen Job hat oder sich über Wasser halten kann, ja, würde ich das jetzt nicht ausschließen. Ne?
Hoodie oder Bluse?
Hoodie. Also ja, ich muss ja im Job dann mich öfter auch mal gepflegt und gut anziehen, aber Hoodie ist eigentlich schon besser, muss ich sagen.
Das ist eine Frage, die hast du jetzt ausgelassen. Die hast du bei uns beiden ausgelassen, die Generation über mir. Also
der Christian.
Ich könnte sie nicht beantworten für mich, deshalb, ja, keine Ahnung. Ob
man dazu was die sagen Generation will. Über mir, das sind ja die Babyboomer. Und die Generation über mir, an der reibe ich mich gerade auch so ein bisschen, ne? Weil die halt, das sind die Leute, die jetzt, ich empfinde die als sehr satt. Ich empfinde die also auf der einen Seite als satt, auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die jetzt die junge Generation auch bei diesem Fridays for Future Thema wiederum sehr unterstützen. Also ich will das jetzt nicht unter einem über einen Kamm scheren.
Was wir jetzt komplett ausgelassen haben in unserer Diskussion, ist, dass ja die jeweilige Generation über uns für sozusagen uns verantwortlich ist.
Ja.
Das heißt, wir sind ja immer die Antwort, oder nein, nicht die Antwort, wir wurden ja von den Leuten erzogen. Das heißt, ja, wenn du das sagst, ja, gut.
Das denke ich mir übrigens immer, wenn mir die Leute vorwerfen, ich sei Einzelkind. Also Entschuldigung bitte, da kann ich ja nun wirklich als Letzte irgendwas für.
Wie oft wird dir genau vorgeworfen, dass du ein Einzelkind bist?
Öfter mal, also tatsächlich mehrmals im Jahr, hat man immer die Diskussion, ja, du bist ja ein Einzelkind. Ja, Entschuldigung.
Das ist kein Argument.
Abgesehen davon bin ich die Generation, die Anfang der 80er in diesen Neubau-Reihenhaussiedlungen aufgewachsen ist, wo wir alle als Kinder auf die Straße geworfen wurden und nicht reinkommen durften, es sei denn, es regnete in Strömen, aber vorher nicht. Und auch nicht vor 18 Uhr.
Ist doch geil.
Ja, wir haben alle so eine Uhr gekriegt und gesagt, so, wenn die Zeiger so stehen, da kommst du rein und vorher tauchst du bitte nicht auf.
Ja.
Und dann mussten wir uns irgendwie auf der Straße kloppen. Und also ich glaube, da wurde jedes Einzelkind gut sozialisiert, weil wenn man da nicht seine süße Tüte mit der weißen Maus und den sauren Fritten teilte, da war aber Polen offen, kann ich nur sagen.
Ja, finde ich aber schon ein sehr guter Vorschlag, weil das ist tatsächlich das, was heute fehlt.
Ja, also das war tatsächlich so. Ne? Immer Gummitwist, Seilspringen, Verstecken, Klingelmännchen. Oh, da wusste man immer, wer sich am meisten ärgerte.
Meine Generation ist?
Meine Generation ist irgendwie langweilig, finde ich. So, also das würde mich ja einschließen. Du runzelst die Stirn. Der Christian runzelt die Stirn hier.
Ja, ich frag mich tatsächlich, wie du dazu kommst.
Europäisch, habe ich ja eben auch schon
gesagt. Ja, genau. Deswegen, also wir haben jetzt die Frage zum zweiten Mal, aber das mit der Langeweile überrascht mich jetzt ein bisschen.
Ja, das sind halt die Leute, die, also wir haben halt auch nicht wirklich demonstriert, ne?
Ich meine, das stimmt
ja. Ihr hattet ja noch, ne? Habt ihr demonstriert, aber...
Und die wieder,
aber wir irgendwie nicht, ja. Muss ich sagen. Also wir sind da auch sehr angepasst.
Hi, Ich fand das auch tatsächlich ein sehr schönes Gespräch heute. Das hat schon riesen Spaß gemacht, mal so die Generationenunterschiede rauszuarbeiten. Und wir schauen mal, was wir als nächstes anpacken werden.
Genau, ja. Tibor, möchtest du noch was sagen als Schlusswort?
Nee, ich denke, das spricht für sich, was wir bisher besprochen haben.
Wir freuen uns wie immer über Zuschriften, Themen, Vorschläge, Kritik, positiv wie auch negativ. Und ja, freuen uns gemeinsam auf die nächste Folge, wo wir dann wieder sehr kurzfristig das Thema beschließen werden, es sei denn, ihr schlagt es vor.
Okay, alles gut.
Bis dahin. Bald.
Tschüss.